Deutschlandfunk. Der Tag.
Videokonferenzen. Für viele ist das ja seit Monaten der ganz normale Arbeitsalltag oder Arbeitswahnsinn. Kommt eben so ein bisschen darauf an, wie sich so eine Konferenz gestaltet. Ne? Unanstrengend ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Von daher mal gucken, wie die Grünen das machen und hinbekommen an diesem Wochenende. Denn heute Nachmittag gegen 17 Uhr beginnt der Parteitag der Grünen in der Pandemie, natürlich mit einem digitalen Konzept. Im Fokus wird stehen das neue Grundsatzprogramm, das der Parteitag beschließen will und um das natürlich gestritten werden wird. An welchen Punkten sich die Partei intern am meisten reibt und wie grün die Grünen mit diesem neuen Grundsatzprogramm noch sind, das wollen wir klären in der aktuellen Ausgabe von Der Tag am 20. November. Außerdem geht es heute um die Rechte von Kindern, denn heute ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Wir wollen gucken, welche Rolle spielen die eigentlich mitten in der Corona-Pandemie. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Klar, innerhalb von 40 Jahren passiert jede Menge. Also wenn wir mal gucken, von den Anfängen in den 80ern bis heute ist das natürlich auch bei den Grünen der Fall. Mit Topfblumen, Strickzeug und Turnschuhen ist man damals eingezogen ins Parlament als Gegenprogramm, als Alternative zu den herkömmlichen Parteien. Und das ist wirklich schon ganz schön lange her. 1983 war das, damals noch in Bonn, in der Bonner Republik. Über die Jahre sind die Grünen dann selbst Volkspartei geworden, mit aktuell sehr guten Umfragewerten und mit zwei Menschen an der Spitze, die es eben schaffen könnten, Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat ihrer Partei zu werden. Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die beiden haben in den letzten zwei Jahren ein neues Grundsatzprogramm für die Grünen ausgearbeitet, zusammen mit den Mitgliedern oder auch mit NGOs. Und auf dem digitalen Parteitag, der heute beginnt und bis Sonntag dauern wird, soll eben darüber beraten, diskutiert, natürlich auch gestritten werden. Und am Ende möchte man das ganze Ding beschließen auf diesem Parteitag. Wir nehmen uns jetzt mal ausführlich die Zeit, um uns dieses Grundsatzprogramm mit der Überschrift Veränderung schafft Halt genauer anzugucken. Das machen wir mit Klaus Remme. Das ist unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio und der darf eben mit reingucken in diese digitale Konferenz als Journalist. Klaus, Parteitag digital, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, zumindest noch für die nächste Zeit. Die Grünen, die machen so ein Hybridformat. Wie sieht das aus?
Ja, ist bitter für die Partei. Die wollten ja richtig feiern. Also, und es gab ja auch einen Anlass, 40 Jahre
ja.
Parteigeschichte. Und sie wollten zurück an den Ort des Geschehens, nach Karlsruhe, Januar 1980. Da wollten sie hin und sich feiern, haben dann gemerkt im Laufe der Monate, das wird so nicht klappen. Dann haben sie wenigstens versucht, den Ort zu retten, als Symbol, und von dort aus das Ganze digital zu machen. Und dann wurde einfach der Corona-Druck immer stärker. Dann haben sie entschieden, nee, wir gehen ins Tempodrom. Jetzt auch nicht so schlecht, weil das der Ort war, wo man das letzte Grundsatzprogramm beschlossen hat.
Also Tempodrom ist Berlin, muss man nochmal dazu sagen. Ne?
Richtig, genau, Berliner Tempodrom. Und da, ja, und der hybride Charakter, der erklärt sich einfach dadurch, dass der Bundesvorstand dort ist und es sind auch Bühnen aufgebaut. Ich war gestern mal kurz da und habe mir das angeschaut. Also von außen würdest du nicht denken, dass da wenig los sein wird. Da stehen Satellitentrucks und dergleichen. Und das bedeutet, dass einerseits diese Bundesvorstandsmitglieder, also auch die Co-Vorsitzenden, da sprechen werden. Der Rest wird zugeschaltet. Die ganze Technik ist eine Art Sendezentrale dort. Dort werden die, 800 Delegierten zugeschaltet. Und es wird ein enormer Aufwand betrieben, damit das irgendwie nicht merkwürdig rüberkommt, auch für diejenigen, die dann am Livestream sind. Also ich sag mal, wer da dann was sagen will, bevor er zugeschaltet wird und offen, scharf gestellt wird praktisch, wird geguckt, passt der ins Bild, ist das alles vernünftig, klappt der Ton, wie sieht es mit dem Hintergrund aus, sitzt der irgendwie im Badezimmer oder so, dann können die sich einen virtuellen Hintergrund aussuchen, hat man sehr viel Arbeit reingesteckt und genauso in eine eigens entwickelte Software für die Abstimmungen, von denen es viele, viele geben wird.
Das ist jetzt so das Organisatorische, okay. Aber jetzt wissen wir alle, auf solchen Versammlungen oder eben auf solchen Tagungen wird ja auch gerne und viel gestritten, muss ja auch irgendwie sein. Sonst wäre das alles umsonst. Aber so klappt das doch dann eher nicht, oder? Weil mit dem Streiten über die diversen Themen, die da besprochen werden sollen, stelle ich mir schwierig vor in den kommenden drei Tagen.
Ja, Ich glaube auch. Also ich bin auch selbst gespannt. Ich habe das auch noch nicht mitgemacht. Ich vergleiche das. Die FDP hatte in der Hinsicht ja Glück vor einigen Monaten, so in dieser Zwischenphase, da haben die Liberalen sich ja hier im Hotel Estrel getroffen, physisch mit 600 Delegierten, also ein annähernd normaler Parteitag in einem sehr, sehr großen Saal. Die Abstände stimmten. Aber auch da hat, ich weiß das noch, Christian Lindner kam danach runter und sagte, es ist ein völlig neues Redegefühl, kein Feedback, selbst von dem, obwohl Publikum im Saal war, und das wird natürlich diesmal noch komischer. Und was den Streit angeht, klar, da gibt es kein Johlen, kein Pfeifen, da gibt es keine Zwischenrufe. All das wird man sich denken müssen.
Oder irgendwie im Videochat dann im Hintergrund noch ein bisschen klären und dann wird es vielleicht irgendwie nochmal mit eingebracht in die Diskussion. Kennt man ja selbst aus so Videokonferenzen.
Stimmt, genau.
Ja. Klaus, dann lass uns doch mal konkreter werden. Lass uns vielleicht mal ein paar Punkte durchgehen, über die gestritten werden wird. Das ist auch schon im Vorfeld bekannt geworden, dass es da die ein oder andere Unstimmigkeit oder zumindest unterschiedliche Sicht auf dieses Thema gibt. 1,5 Grad Klimaschutzziel. Das ist etwas, wo ja, man sich nicht ganz einig ist, wie hart man das fassen soll. Kann man so zusammenbringen? Ist es richtig, wenn ich das so sage?
Ja, genau. Und das betrifft eigentlich vom Charakter der Diskussion her ganz viele Punkte in diesem Programm in den nächsten 3 Tagen. Gestritten wird eigentlich immer über die Grundlage. Das ist der Entwurf des Bundesvorstands, der auch schon vorgestellt worden ist. Ende August ist der in seine letzte Fassung gegangen und dann sind die Änderungsanträge gekommen. Und es sind über 1000 gestellt worden. Das können einzelne Delegierte sein, das können Ortsgruppen sein, Kreisverbände, das können Bundesarbeitsgemeinschaften sein, was auch immer. Und was das 1,5-Grad-Ziel angeht, da kann man eigentlich den Dissens ganz schön veranschaulichen, weil der Bundesvorstand sich auf die Position stellt, hey, wir sind diejenigen, die mit regelbasierter Ordnung arbeiten, mit Multilateralismus, wir setzen auf die Vereinten Nationen. Und deshalb ist, was den Klimaschutz angeht, das für uns verbindlich, was wir im Pariser Abkommen vereinbart haben. Und wir haben vereinbart einen Korridor unter 2 Grad, möglichst Richtung 1,5 Grad. Jetzt sagen Klimaschützer, auch Teile der Partei, aber auch außerhalb, das reicht nicht. Der Korridor, das kann nicht unser Ziel sein. Wir müssen diese 1,5% hart reinschreiben. Und wenn man das tut, hätte das natürlich Folgen für die politischen Maßnahmen, die danach ergriffen werden müssen. Das ist so ein Punkt, um den gestritten wird.
Und um den auch heute gestritten wird. Ich glaube, das steht heute auf der Agenda. Ne? 17 Uhr Startschuss,
glaube ich. 17 Uhr ist Startschuss, ja. Dann kommen so ein bisschen Formalia, 10 vor 6 redet Annalena Baerbock, dann wird man sich da in die Debatte stoßen und Lebensgrundlagen schützen. Also das ist ziemlich am Anfang, nach den Grundwerten geht es um dieses Thema und da ist das Ziel, über das wir gerade geredet haben, ein Teil. Mhm.
Weiterer Punkt auch noch die Gentechnik. Das ist eine spannende Frage, glaube ich, gerade bei den Grünen, weil die Haltung ja schon eine Weile lang gewesen ist, also Gentechnik, das wollen wir nicht. Aber jetzt gibt es eben auch in dieser Partei Weiterentwicklung, andere Ansichten. Wie wird das diskutiert? Also Gentechnik zulassen, zum Beispiel eben in der Landwirtschaft.
Ja, ein ganz typisches Beispiel dafür, wie dringend notwendig dieses neue Grundsatzprogramm ist. Das alte 2002, 18 Jahre alt. Da ging es um so ein Thema nicht, konnte es ja gar nicht gehen. Das sind alles Dinge, die sich entwickelt haben. Andere Beispiele könnte man auch einfügen. Typisches Beispiel in diesem Falle, glaube ich, um auch offen zu sein für Koalitionen, die ja im Raum stehen. Der Bundesvorstand sagt, wir wissen um die Risiken, wir müssen die Risiken erforschen. Es wird ein bisschen unterschieden, Medizin, Bioethik, Agrar, Gentechnik. Und dann gibt es eben unterschiedliche Formen von Radikalität. Der Bundesvorstand sagt, wir fördern die neue Gentechnik. Und andere sagen, naja, diese Gentechnik, die klassische und die neue, die ist bisher das, was wir uns von ihr versprochen haben, schuldig geblieben. Die Risiken, um die wissen wir, die Irreversibilität vieler Dinge, die ist uns klar. Und deswegen gibt es Abstufungen hin bis zu der Extremposition, eben diese Gentechnik null zu fördern.
Dann, das haben wir auch schon mitbekommen, hat sich ja schon auch die Grüne Jugend geäußert. Und zwar geht es denen ganz speziell um die Kritik an dem, was drinsteht in diesem Grundsatzprogramm zum Punkt innere Sicherheit. Was kannst du uns da sagen? Wo entspinnt sich da der Streit?
schönes Beispiel dafür, wie sich die Partei weiterentwickelt. Wir wissen natürlich um die Kernkompetenz der Grünen, wenn es um die Umweltthemen geht. Innere Sicherheit, da hatten die Grünen bisher lange Finger. Wenn wir jetzt mal auf die gewaltige, doch inzwischen wirklich umfassende Regierungsverantwortung seit Gründung der Partei schauen. Ja? 35 Landesregierungen mit Beteiligung der Grünen in dieser Zeit, 2 Bundesregierungen und im Moment 11 Landesregierungen. Mhm. Also da hat man viele Minister inzwischen, man hat nicht mal einen einzigen Innenminister gestellt. Interessant. Robert Habeck hat sich dieser Aufgabe verschrieben in letzter Zeit, hat Kontakte geknüpft zu den Sicherheitsorganen, zur Polizei, hat versucht, da Boden gut zu machen, in der Partei an Kompetenz zu gewinnen. Und herausgekommen ist ein deutliches Ja zum Staat in Zeiten von Bedrohungen durch Rechtsextremismus, durch Islamismus. Und so ein Satz, um den wird gestritten, jetzt, ich zitiere ihn aus der Erinnerung, er beginnt, was die Polizei angeht, da sagt der Bundesvorstand, Polizei und Sicherheitsorgane garantieren die innere Sicherheit, Punkt. Und dann kommen ein paar erläuternde Sätze. Die grüne Jugend will den ganzen Passus inklusive dieses ersten Satzes raushaben und trifft eine ganz andere Tonlage. Die beginnen mit dem Satz, die Polizei ist sichtbarer Arm des staatlichen Gewaltmonopols und muss insofern besonders eng verknüpft werden mit Transparenz. Und dann kommen viele Dinge wie Ausbildung in der Polizei, Fehlerkultur, Aufklärung, was schiefgegangen ist, also eine völlig andere Grundlage.
Was sagst du denn, Klaus, an welchen Punkten wird es die meisten Reibungen geben? Was ich meine mit der Frage ist, dass die Partei, die Grünen, ja im Moment so ein bisschen so einen Spagat irgendwie liefern muss. Auf der einen Seite hat sie große Befürworter und auch Unterstützung von der Fridays for Future Bewegung. Auf der anderen Seite macht sie ja aber auch ganz klar, dass sie absolut interessiert ist an einer Regierungsbeteiligung. Also wie schafft man das, beide Seiten zu bedienen, oder ist das gar nicht möglich, wenn man sich entweder zu breit aufstellt oder zu radikal?
Das ist nicht möglich, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Robert Habeck geht nicht so weit, es als Dilemma zu bezeichnen, aber natürlich ist es eine Herausforderung. Und mit der leben die Grünen, ich habe das gerade erwähnt, schon seit einigen Jahren, seitdem sie in den Regierungen sind. Und da beißt es sich natürlich häufig. Da hat man Koalitionspartner, auf die man Rücksicht nehmen muss in der Bundesregierung. Und da führt der Weg wieder zurück zu 2002. Das war so eine Phase, da waren die Grünen am Ruder mit Joschka Fischer und Gerhard Schröder. Und sie mussten einen heftigen parteiinternen Konflikt lösen in dieser Legislaturperiode mit der Entscheidung um den Auslandseinsatz, um den Kriegseinsatz im Kosovo. Man musste sich Gedanken machen um Afghanistan wenige Monate nach dem 11. September. All das war nicht einfach zu machen mit dieser Partei, mit ihren Wurzeln in der Friedensbewegung. Heute sehen wir diese Konflikte, und ich muss die Stichworte ja eigentlich gar nicht nennen, Dannenröder-Wald, wo über die 85 Hektar gestritten wird, wo die A49 langlaufen soll. Ja, da sagen natürlich die Leute, hallo, da sind die Grünen mit an der Regierung. Die stellen sogar den Verkehrsminister, und trotzdem ändert sich nichts. Und die Grünen in der Bundesspitze bemühen sich zu erklären, dass man nichts tun kann, weil durchgeklagt wurde und weil das hier alles Bundesgesetzgebung ist. Und ähnlich kann man das deutlich machen in Baden-Württemberg, zum Beispiel beim Klimaschutz, wo sich die Klimaliste BW gegründet hat, weil ihnen die Grünen in Regierungsverantwortung sogar mit einem Ministerpräsidenten in einem Autoland schlicht nicht radikal genug sind.
Also als Konkurrenz dann zu den Grünen, okay. Was sagst du denn?
Ja, die werden antreten, und das wird wehtun, Sonja. Es geht ja nicht darum, dass die Mehrheit kriegen. Ja? Die fangen gerade erst an, so wie die Grünen irgendwann 80 Mal angefangen haben, weil sie sich geärgert haben, dass die klassischen etablierten Parteien die Klimaprobleme nicht ernst genug genommen haben. So wiederholt sich das jetzt, und auch wenn man da keine Mehrheiten erringen kann, es können wichtige Stimmen nachher fehlen in 5 Monaten, wenn Winfried Kretschmann wiedergewählt werden will.
Was sagst du denn, wie grün sind die Grünen denn noch mit diesem Grundsatzprogramm?
Also ich habe heute Morgen einen Kommentar gelesen, da wurde der Vergleich gezogen zum ersten Grundsatzprogramm 1980. Und ich meine, das ist natürlich kein Wunder. Damals präsentierten sich ja die Grünen als Gegenentwurf zu den etablierten Parteien. Heute kann davon ja keine Rede mehr sein. Die bedienen das volle politische Spektrum. Die sind nun so etabliert, wie eine Partei sein kann. Die Umweltkompetenz bleibt, die engen Verbindungen zur Klimaschutzbewegung im Land bleibt, mit den Reibungen, über die wir gesprochen haben, aber gleichzeitig wird doch hier schon der Spagat vorgeturnt, nämlich sich offen zu halten für eine Regierungsbeteiligung, übrigens nicht nur mit einem möglichen Partner Union, viele sagen dem wahrscheinlichen Partner, wenn alles so läuft, wie es die Umfragen suggerieren, sondern dieses Programm wäre sogar anschlussfähig für Rot-Rot-Grün.
Da muss ich dran denken, heute im Deutschlandfunk gab es ein Interview mit Karl Rudolf Korte, der ist Politikwissenschaftler, und der hat gesagt, dass die Grünen multikoalitionsfähig sind. Würde ja zu deiner Einschätzung passen, ne?
Ja, in der Tat. Also da stellt man sich maximal breit auf, muss man ja auch. Denn wir müssen ja immer wieder sagen, hier geht es nicht um ein Wahlprogramm. Man darf diese Vokabeln nicht verwechseln. In einem Wahlprogramm definiert die Partei, und das wird dann kommen in den nächsten Monaten, konkrete Projekte für die anstehende Wahl und die Zeit danach. Ein Grundsatzprogramm, es ist das vierte jetzt in 40 Jahren, das muss halten über eine Dekade, manchmal deutlich länger.
Aber wird das denn helfen? Also ist dieses Grundsatzprogramm dann so gut, so tragfähig, dass man eben sagen kann, naja, wenn die Grünen an die Macht wollen, und das wollen sie ja nach 16 Jahren Auszeit, dann kann ihnen das dabei helfen?
Ja, ich habe dieses Grundsatzprogramm, glaube ich, gestern als Wegmarke bezeichnet. Also das ist jetzt nicht die Grundlage für einen Wahlsieg. Dafür taugt es nicht. Das dient eher dieser Selbstvergewisserung, wer sind wir überhaupt? Und insofern darf man davon, glaube ich, nicht zu viel erwarten.
Wie schätzt du denn das Selbstverständnis der Grünen ein im Vergleich zum letzten Grundsatzprogramm?
Das Grundsatzprogramm 2002 hatte den Titel Die Zukunft ist grün.
Ja, genau.
Dieses Grundsatzprogramm heißt Veränderung schafft Halt. Völlig andere Tonlage. Und ich glaube, an diesen Worten sieht man den Charakter des Programms, geprägt durch die Krisen der vergangenen Jahre. Die Grünen haben einfach gelernt, es gibt keine Konstanten. Vielleicht muss es sie auch gar nicht geben, aber die Erfahrungen der Flüchtlingskrise, der Bankenkrise, durch Corona, zeigt, glaube ich, den Grünen deutlich, sie wollen ein Programm vorlegen, das einen Staat organisiert, der widerstandsfähig ist gegen Krisen, wo Vorsorge eine große Rolle spielt, Prävention in dem Sinne, als dass Krisen möglichst gar nicht erst entstehen, dass das Kind eigentlich dann schon im Bade ist und nur noch repariert werden kann. Das war ein schiefes Bild, ein Kind reparieren, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Das ist so? Okay. Schiefe Bilder sind auch herzlich willkommen hier, ist gar kein Problem. Bilder.
Ja, manchmal kommen sie einfach. Und das zeichnet dieses Programm aus in vielen Politikfeldern, denn wir haben noch nicht, also wir könnten über viele Themen reden, wo es heute Differenzen gibt. Da geht es um direkte Demokratie, es geht um soziale Grundsicherung, da wird ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert. Aber diese Linie, ich glaube, die zieht sich durch alle Felder, dass man der Deregulierung, die lange Zeit en vogue war, abschwört und den Staat als einen Garanten von Sicherheit betrachtet.
Klaus, ich danke dir sehr fürs Erklären und für die vielen Hintergründe und schiefe Bilder, wie gesagt, immer gerne.
Wir wissen, und keine Frage zu Robert oder Annalena.
Verrückte Sache, oder? Man kann auch einfach mal nicht nach Sachen fragen, auch wenn Klaus Remme das an der Stelle ein bisschen erstaunt hat. Er war aber auch sehr einverstanden damit, dass ich das nicht nochmal extra abgefragt habe. Wir hätten das natürlich diskutieren können. Wer wird nun Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat? Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir damit noch sehr viel Zeit auch hier im Podcast füllen werden. Und von daher können wir, was das Grundsatzprogramm angeht, diese Frage auch einfach mal ausklammern. Heute ist der Internationale Kinderrechtetag und wir wollen wissen, welche Rolle spielen die Kinderrechte denn eigentlich jetzt während der Corona-Pandemie? Also sie sollten natürlich eine weiterhin große spielen, wenn eh schon alles kompliziert ist auf dieser Welt und jetzt noch komplizierter, und genau da sind wir an dem Punkt, wo man eben wieder feststellen muss, Kinder sind diejenigen, die ganz schnell übersehen werden. Und damit meine ich jetzt nicht die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht in Deutschland. Das ist für die Kinder hier natürlich auch ein Problem, aber im Vergleich zu dem, was Kinder anderswo auf der Welt erleben müssen, vergleichsweise erträglich, meint Katharina Nikolait. Sie ist freie Journalistin und berichtet, wenn sie nicht gerade wie jetzt wegen der Reisebeschränkungen festsitzt, vor allem aus dem globalen Süden. Kinderrechte sind dabei eins ihrer Hauptthemen und wir haben zusammen gesprochen, um uns das nochmal zu vergegenwärtigen, wie die Lage im Moment aussieht. Katharina, wenn du dir die Situation von Kindern in den sogenannten Entwicklungsländern, man sagt ja eben auch globaler Süden, wenn du dir das anguckst, was sind die Hauptprobleme von den Kindern?
Das generelle Problem ist, dass die Eltern einfach viel zu wenig verdienen. Also es sind oft nur so 2 US-Dollar am Tag und davon kann man Kinder einfach nicht angemessen versorgen. Da kann man ihnen vielleicht was zu essen kaufen, aber mit vernünftiger Kleidung und der Miete für eine angemessene Wohnung, da wird das dann echt schon schwierig. Und deswegen müssen Kinder einfach zum Familieneinkommen mit beitragen. Anders schaffen es die Familien einfach nicht, über das blanke Überleben hinaus zu wirtschaften. Und zum Beispiel müssen Kinder ganz oft das Geld für Schulmaterialien selber verdienen. Das habe ich selbst erlebt bei einem Mädchen in Bolivien. Wenn die nicht selbst gearbeitet hätte, hätte sie nicht zur Schule gehen können.
Und da sind wir ja dann auch eben bei dem Widerspruch. Also auf der einen Seite die Notwendigkeit, weil man eben damit auch die Familie unterstützt, das Familieneinkommen sichert. Auf der anderen Seite dann eben die Tatsache, dass Kinderarbeit ja verboten ist.
Ja, also offiziell gibt es da überhaupt kein Vertun. Die Internationale Arbeitsorganisation und die Kinderrechtskonvention, die sagen, Kinder dürfen erst ab 14 Jahren arbeiten. Und da kommt einfach die Realität in Konflikt mit dem Gesetz. Denn sie tun es trotzdem, einfach weil sie müssen. Das sind 153 Millionen Kinder, die gegen Geld arbeiten, also in irgendeiner Form einen Lohn erhalten. Und dann kommen aber nochmal so um die 60, 70 Millionen Kinder obendrauf, die unbezahlt den Eltern auf dem Feld helfen, weil die sich das gar nicht leisten können, da jemanden einzustellen. Oder sie hüten Vieh, das ist auch ein Klassiker.
Und für wen arbeiten die Kinder denn dann? Also Familie hast du gerade schon mal gesagt, aber das kann man nicht mit reinziehen, zumindest in die offiziellen Zahlen, weil die kein Geld bekommen. Für wen noch?
Durchaus auch viel sonst in der Landwirtschaft, zum Beispiel 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen in Westafrika gegen Geld. Aber es ist nicht nur die Landwirtschaft. Es gibt auch 73 Millionen Kinder, die in ausbeuterischer Kinderarbeit arbeiten. Also das ist Arbeit, die ganz besonders körperlich hart ist und besonders gefährlich. Also zum Beispiel in Steinbrüchen oder in Minen. Da findet man immer noch viele Kinder. Und auch ein Bereich, der total untergeht, sind Mädchen, die in Haushalten arbeiten, die da wirklich in der Familie leben und mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen. Dann gibt es aber auch viele Kinder, die neben der Schule arbeiten, wie das Mädchen aus Bolivien, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Die gehen dann nachmittags los und arbeiten so als Kleinstunternehmer. Als Kleinstunternehmer. Dieses Mädchen aus Bolivien, die hat zum Beispiel auf dem Friedhof Gräber gepflegt oder sie arbeiten als Straßenhändler oder Schuhputzer. Und oft helfen sie auch einfach ihren Eltern, die zu Hause in Heimarbeit arbeiten, wie zum Beispiel Weber.
Was passiert denn dann, wenn das bekannt wird? Also bei dieser Heimarbeit, gibt es da irgendwie Reaktionen oder was passiert dann?
Ja, das kommt immer ganz aufs Produkt an, ob das ein Produkt ist, das uns hier in Europa interessiert. Und da gibt es ein ziemlich prägnantes Beispiel dafür, nämlich bei den Fußbällen. Fußbälle wurden jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber wurden lange Zeit ausschließlich in Handarbeit genäht, und zwar in Heimarbeit in Pakistan. Und da haben dann die Familien so Nähsets mit nach Hause bekommen und die Eltern haben dann zu Hause diese Fußbälle zusammengesetzt. Und es war absolut üblich, dass die Kinder dann nach der Schule sich dazugesetzt haben und auch an den Fußbällen genäht haben. Da gab es dann Bilder, die haben der Sportartikelindustrie überhaupt nicht gefallen. Die hat hart reagiert. Die haben ein sehr aufwendiges Kontrollsystem angeschafft und es auch echt geschafft, dass die Kinderarbeit im Bereich Fußballproduktion, ja, vielleicht nicht 100%, aber doch zu 90% mindestens unterbunden wurde. Aber sie haben die Löhne nicht erhöht. Und deswegen mussten die Kinder dann trotzdem weiterarbeiten.
Mhm. Wo denn? Wie verlagert sich die Arbeit dann?
Ja, die verlagert sich dann aus dem relativ geschützten Heimbereich in Ziegeleien, was eine wahnsinnig schmutzige und gesundheitsschädliche Arbeit ist. oder eben in Fabriken, wo Sachen hergestellt werden, wo wir nicht so genau drauf gucken wie auf Fußbälle. Also zum Beispiel chirurgische Instrumente, das ist ein großer Wirtschaftszweig und da sind die Bedingungen viel schlechter und auch viel gefährlicher, wenn man mit scharfen Werkzeugen arbeiten muss. Aber da guckt halt keiner so genau hin, weil chirurgische Instrumente so kurz vor der OP, da willst du nicht wissen, wo dein Skalpell herkommt. Und insofern hat da der Kampf gegen die Kinderarbeit die Situation der Kinder eigentlich echt eher verschlechtert als verbessert.
Weil sie eben nicht mehr zu Hause arbeiten können?
Ja, weil sie gefährlicher arbeiten. Und arbeiten müssen sie. Man hätte einfach die Löhne der Eltern auch anheben müssen, sodass die Kinder nicht mehr überhaupt hätten arbeiten müssen.
Jetzt können wir natürlich nicht über dieses Thema sprechen, ohne auch noch mal über Corona zu sprechen. Diese Pandemie beeinträchtigt ja ganz, ganz viele Bereiche. Und einer ist eben auch die Wirtschaft. Und das passiert natürlich, weil diese Pandemie ja ein globales Thema ist, eben auch rund um den Globus. Wie wirkt sich diese Corona-Pandemie aus auf das Thema Kinderarbeit?
Naja, so wie viele Erwachsene ihre Arbeit verlieren, verlieren auch die Kinder ihre Arbeit. Und das ganz besonders im informellen Sektor. Es sind ja viele Kinder, die als Schuhputzer arbeiten, als Müllsammler, als Straßenhändler, Kaugummis oder Bonbons verkaufen oder Kugelschreiber. Und in vielen Ländern gab es extrem harte Lockdowns, wo man wirklich überhaupt nicht auf die Straße durfte. Und all diese Kinder haben damit ihr Einkommen verloren. Zusätzlich haben auch die Eltern oft ihr Einkommen verloren und da sind ganze Familieneinkommen weggebrochen.
Mit welchen Folgen denn dann?
Das hat sich tatsächlich direkt auf die Ernährung niedergeschlagen. Ich habe jetzt gerade von einem Mädchen gehört, das in Kenia lebt. Die hat gesagt, sie hatten bis zu der Corona-Pandemie jetzt nicht im Luxus gelebt, aber durchaus 3 vollwertige Mahlzeiten pro Tag bekommen. Und jetzt ist es noch eine. Und dann fällt natürlich auch die Schulspeisung weg.
Das heißt, dass so eine Corona-Pandemie könnte dann tatsächlich auch die Auswirkungen haben auf diese Kinder, dass sie unter Mangelernährung leiden. Kann man so weit gehen, das zu sagen?
Also die Hilfsorganisationen, mit denen ich heute noch mal aktuell gesprochen habe, die haben genau das gesagt. Mangelernährung wird wirklich zu einem zunehmenden Faktor und das ist das, was ja eigentlich schon mehr oder weniger, nicht überall, aber an vielen Stellen dann verhindert werden konnte durch die Entwicklung. Aber das wird alles zurückgedreht.
Was ist denn mit den Schulen eigentlich? Wie sieht's da aus?
Also von den Schulschließungen, die es ja überall auf der Welt gegeben hat, waren insgesamt 1,6 Milliarden Kinder betroffen. Zum Teil sind sie es auch noch, aber eigentlich öffnen die Schulen jetzt nach und nach wieder. Aber wenn man sich das vorstellt, also es war ja schon bei uns für die Kinder wirklich zum Teil sehr schwierig, da mit dem Lernstoff hinterherzukommen. Und in vielen Ländern gibt es da überhaupt keine Konzepte für das Lernen auf Distanz. Und man kann sich dann auch nicht so ohne weiteres selber fortbilden, weil viele Familien haben einfach keine Computer und Handys. Und selbst wenn sie internetfähige Handys haben, dann ist es ein generelles Problem, dass die Guthaben ständig weg sind. Und wenn die Familien sowieso nichts verdienen, dann wird man dann nicht den Priorität auf das Handyguthaben legen. Und wenn man dann sagt, na gut, sollen die Eltern mit den Kindern arbeiten? Das funktioniert auch in ganz, ganz, ganz vielen Fällen nicht, weil die Eltern einfach selber eine sehr geringe Bildung nur haben und die haben überhaupt keine Chance, diesen Schulausfall in irgendeiner Form aufzufangen.
Wird das denn jetzt, wo der ganz harte Lockdown in vielen Ländern ja vorbei ist, wird das langsam besser?
Ja, leider nur zum Teil. Also die Kinder kehren schon in die Schulen zurück, aber diese Pandemie hat ja wirklich Verwerfungen auf allen möglichen Ebenen angerichtet. Die Preise steigen für Lebensmittel schon, weil nicht geerntet werden konnte oder Lieferketten unterbrochen sind. Die Eltern haben lange nichts verdient und die Familien haben sich verschuldet. Wie ich gerade schon gesagt habe, die haben sowieso schon Schwierigkeiten, die Mahlzeiten zu bezahlen. Mhm. Da ist dann für Schulgebühren, die ja in vielen Ländern fällig werden, überhaupt kein Geld übrig. Und ein Mädchen aus Kenia hat gesagt, dass Bildung wirklich zum Luxus geworden ist. Und da sind natürlich auch viele Familien ganz besonders auf den Verdienst der Kinder angewiesen, um das irgendwie alles wieder reinzuholen.
Das bedeutet, wenn man das jetzt weiterdenkt, die Kinder, die gehen dann nicht in die Schule zurück.
Ja, viele schon, die arbeiten dann neben der Schule, ist natürlich auch schwierig, weil sie sind dann müde, sie haben nicht so viel Zeit, um neben der Schule noch zu lernen und sie gehen schon in die Schule zurück. Aber es gibt auch nach Schätzungen der UNESCO 24 Millionen Kinder, die in die Schule nicht zurückkehren. Und das betrifft besonders Mädchen, weil man viele Eltern deren Ausbildung einfach als weniger wichtig ansehen. Und die sagen dann, okay, also wenn wir schon Schulgebühren zahlen müssen, dann zahlen wir die mal für unseren Sohn und nicht für die Tochter.
Aber warum eigentlich? Also warum werden die Mädchen da so benachteiligt?
Na, viele Eltern sagen sich, das Mädchen, das heiratet später sowieso und das kriegt Kinder und dann kann sie ja gar nicht arbeiten und dann ist das für sie nicht so wichtig, dass sie eine gute Ausbildung hat. Und in der Fortsetzung dieses Gedanken sagen dann viele Eltern, naja, wenn sie sowieso heiratet, dann kann sie ja im Grunde auch gleich heiraten. Das bedeutet, dass wir eine Person weniger durchbringen müssen. Und man sieht jetzt schon eine Zunahme von Frühverheiratungen, so wie eigentlich in jeder Krise aus genau diesen Gründen. Und das wirft wirklich die mühsam erstrittenen Kinderrechte um viele, viele Jahre zurück in ganz vielen Bereichen. Und die Kinderrechtler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, diese Corona-Pandemie, die wird sie noch sehr, sehr lange beschäftigen.
Weil das eben noch andere und weitreichendere Folge hat. Katharina, ich danke dir sehr für die Infos und für die Einschätzung heute am Internationalen Tag für Kinderrechte. Danke dir.
Sehr gerne.
Das war der Tag für heute und auch für diese Woche. Wir freuen uns, dass Sie so fleißig und schön mitgehört haben. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Feedback, Kritik, natürlich auch über Lob. Ja, ja, so ehrlich muss man auch sein. Und das kommt ja auch immer wieder. Also alles, was mitgeteilt werden soll, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche ein schönes Wochenende und danke fürs dabei gewesen sein.